Werk und Feier. Das Leben in der Welt der Ursachen ist niemals von Übermüdung und Langeweile bedroht, weil sich dort jedes individuelle Sein nicht in äußerlichem Genuss von Kräften, sondern in Wesensgleichheit mit denselben befindet. Man erlebt dort von uns aus gesehen nicht Schein, sondern Sein, und es drängt alles zu urmächtigem Bestand. Daher ist es sehr hoher geistiger Bewusstheit möglich, aus dem Reich der Ursächlichkeit das Gewesene mit allen seinen Komponenten bis aufs Letzte gleichsam wie einem kosmischen Archiv zu entnehmen, aufzufalten und wieder herzustellen. Und wenn jene Welt insgleichen als Erscheinung anzusprechen ist, so darf sie doch nicht in dem Maße wie unser irdischer Bereich als Scheinwelt aufgefasst werden, weil sie sich nicht als ein bloßer Traum abgeschnürter, vorüberwechselnder, vergänglicher und über kurz oder lang in den Abgrund des Nicht-Mehrseins versinkender Larven dartut, sondern als eine Verichung jeder sich in ihr erlebenden Individualität und Entelechie. Mag das freilich von den uns nicht mehr fassbaren Höhen des Seins aus ebenfalls als bloßer Schein erkannt werden, wie jener indische Königssohn Gautama zu predigen nicht müde ward, so ist es doch für die Anschauungsmöglichkeiten des gefallenen und in einen Tierkörper gebannten Menschen eine so große und freie Daseinsart, dass es sich erübrigt, in der Weltschicht, die wir nun einmal fürs Erste bewohnen, solche Gegebenheiten zu zerdenken, da sie schon in der bloßen Geahntheit dem fühlenden Herzen so etwas wie Seligkeit bereitet. Ohnehin gibt uns das Leben bereits hienieden alle Analogien des ewigen Lebens, des Himmelreichs, das ja, wie Jesus gesagt hat, inwendig in uns ist. Es wäre überaus abwegig, sich dieses inwendige und überweltliche äonische Leben als eine verblasend unsichtige Träumerei, beziehungslos und gestaltlos, abstrakt und entsinnlicht vorzustellen. Im Gegenteil münden gerade die Unsicherheit und Unklarheit unserer Beziehungen zu einer nur auf der wackeligen Brücke vom Subjekt zum Objekt zugänglichen und auch dann nur dumpf und meistens schmerzlich erfassten Umwelt, dort oben und innen in völlige Klarheit und Zuverlässigkeit der Verhältnisse ein. Es wurde ja bereits gesagt, dass der Kosmos zwar unendlich, aber nicht grenzenlos ist. Auf deutlichste Grenzsetzung läuft alles hinaus, auf Formbildung mithin, kurzum auf das, was wir Schaffen nennen. So gilt dort ebenso der Wellenschlag unseres Alltags, wie er sich als Bewegung und Rast, als Tag und Nacht, als Wachen und Schlummer, als Wirkung und Sammlung, als Schaffen und Ruhe äußert. Kurzum, solches Schaffen ist Übereinstimmung mit dem lebendigen Rhythmus der Allnatur. Berg und Tal dieser Welle finden wir eindrücklich veranschaulicht in den Bildern Urgestaltung und Weltenfrühe. Das lebendige Weltgewebe, in dessen unerschöpfliches Musterbuch Bo-Win-Ra durch seine kosmischen Bilder Einblicke gewährt, lebt von der ständigen Überkreuzung der Wellentäler und Wellenberge. Aber in diesen beiden Kompositionen sind Berg und Tal gewissermaßen gesondert, indem also Urgestaltung dem Werk und Weltenfrühe der Feier Ausdruck gibt. Das Bild Urgestaltung reißt zugleich in den Bannkreis der ionischen Lebenswerkstatt. Die Formen der Kruste regen sich, von den gelben Feuern des Himmels aufgestört, in tosender Wirkung. Alle weltenbildenden Urkräfte, vom starr saturnischen bis zur mondhaften zarten Erfüllung, das Reich des Grimmens und das Reich der Herrlichkeit, sie sind hier in Durchdringung begriffen. Durch den flammenden Himmel schwebt eine in großartiger Sonnenwertung begriffene Entelechie empor. Noch flimmert sie in unentschiedener Farbe, innerlich ungeformt, noch muß sie der künftige Kern, karminrosa wie die Blüten der Judaslinde, tragen und schalenhaft von außen bedingen, so daß sie hier nicht umsonst wie Neumond, wie ein zunehmendes Gestirn aussieht. Unterhalb ziehen sich spärliche Funkenschwaden hin, als hätten sie sich fast ganz ins Gestaltende ausgeschüttet. In düsteren blauen Schatten trotzen links aus dem Abgrund starre Keile herauf, Wirkungen des äußersten und treuendsten Weltenbezirks, dicht der Wand des Nichts anhaftend, härteste, schwerste Widerstände. Von der rechten Seite her rücken teilweise kubisch gebaute Influenzen vor, wie sie den Plan des physischen Ursachen. Beide Kraftgruppen wirken einander entgegen, aber ihr Handgemenge will nicht mörderische Vernichtung, sondern Sieg der Gestalt. In der rötlichen Lamelle, die wir als sich manifestierende und gestaltbildende Gemütskraft ansehen dürfen, formt sich ein Sternwesen als lichtblaue Kugel mit gelbem, rot und grün umhülltem Keimkern, der Loslassung in zartere Bereiche gewärtig. In ihrem Umkreis schwindet die Farbenglut der Lamelle, weil sie sich in die Entelechie hinein und umgestaltet. In der großen und kaltblauen Lamelle vollzieht sich ein merkwürdiger Vorgang, denn es befindet sich hier etwas in Zersetzung. Das Blau mischt sich mit geheucheltem, fauligem Licht zu einer wie oxidierenden Verwesungsfarbe und tropft formlos ab. Aber ein gestrenger Helfer zwingt auch dieses Geschehen in eine klare Form zurück. Am Rande ersteht sie wieder in straffer Vertikale, deren Licht sich vielleicht auch läutern wird, wiewohl davon noch nichts bemerkbar ist. Der Helfer ist in Gestalt einer schwarzen, hart in sich zusammengenommenen, im innersten Kern dunkelrot glühenden Kugel wirksam. Man möchte diese Gestalt einen Todesengel nennen. Ihre lichte Aura umlodert sie wie Protuberanzen die verfinsterte Sonne. Der Sinn dieses ganzen Vorgangs steht geschrieben im Worte der Schlange, welches auch Mephistopheles in Faustens Talar sich verhehlend boshaft in Stammbuch des Scholaren einträgt. Eritis sicut Deus scientes bonum et malum. Gerade diese verfängliche Bildstelle voll aufrührerischer, sich abschnürender Intelligenz befindet sich dicht bei den Kubusformen der physischen Welt. Hier stechen von unten gewaltige Intelligenzformen als düster rotes Flammenbündel empor. Ihre Art ist des Erdgeistes wirkend am sausenden Webstuhl der Zeit. Wie groß auch ihre Macht und Bedeutung sein mögen, werden sie doch vergehen, wenn ihr Werk getan und ihre Zeit um ist. In gewisser Beziehung überwiegt auf dieser von Urschöpfungsdrang durchbrauten Komposition das Selbsterlebnis der Gottheit in ihrem Grimm, also das, was wir das Saturnische genannt haben. Ihr musikalischer Ausdruck wäre vielleicht in den ungeheuren Posaunenstößen zu finden, mit denen Gustav Mahler, der große Musiker, aber in seinen Widersprüchen und in seinem Hin und Her gerissen werden zwischen Freude und Melancholie, zwischen Tiefe und Flachheit, ein echtes Kind unserer schillernden Zeitläufte. Den letzten Satz seiner als Totenfeier für Hans von Bülow gedachten Auferstehungssymphonie von 1894 anfacht. Man hat diesen Satz auch als eine Vision des jüngsten Gerichtes ausgelegt, im Gefühl der Urweltschauer, die ihn durchtoben. Diese Deutung legt ihn wohl gar zu sinnfällig fest, umso mehr als er schließlich in einer nichts von Verdammnis wissenden Lichtgebärde gipfelt. Tod, du Allbezwinger, nun bist du bezwungen. Mit Flügeln, die ich mir errungen, in heißem Liebestreben werd ich entschweben zum Licht, zu dem kein Aug gedrungen. In diesen vom Maler selbst gedichteten und komponierten Worten ist erahnt und erfühlt, um was es geht, und die kosmische Grundweise angestimmt, das heilige Thema der Engelswerdung, dem auch das Bild Urgestaltung im heißen Bemühen weltenbildnerische Kräfte Form anweist. ganz auf der lichten Seite jener Welt der wirkenden Ursächlichkeit ist in seliger Feierstunde das Gebilde aus Himmelshöhen erlebt, welches den Namen Weltenfrühe trägt. Seine ganze abgeklärte Bildform ist danach angetan, ein Schulkanon der zukünftigen Farbenkompositionsweise zu werden. Alle Möglichkeiten werden in Funktion gesetzt, um das Mehrdimensionale in unsere Anschauungsform zu übertragen. Man fühlt sich gleichsam im Binnenraum einer unendlichen, aber nicht grenzenlosen Domkuppel, deren kraftgeschwellte Rippen in federigen Biegungen alle Ausdehnung nach oben saugen und Gegensätze zu deren Einung in die Höhe tragen. Es geht ein köstlicher, tagversprechender Schauer der Frühe durch das Bild. In einer dunkelpurpurnen Exedra stehen, innerlich aufleuchtend und brüderlich geeint, seelische Kräfte menschlichen Gebetes in tiefblauer, innerlich erglühender Andacht. Die Wurfbahnen der Lamellenkräfte sind voll geschmeidig stählerner Spannung, mächtig mit Farbensaft durchblutet und in heftigster Vibration. Ein zunehmender Glanz durchlichtet ihre Bogungen. Er kommt aus dem lichtgrauen Frühhimmel, in welchem Funkenschwadenwolken schwimmen und das stille und gestaltlose, letzt wesentliche und formentrückte Leuchten der allgewaltigsten innersten Sonne selig emporsteigt. Es wird gesagt, dass die Ursonne dem geistig Schauenden den halben Himmel ausfülle. Noch ist fast alles still und verhalten, nur von Erwartung und Vertrauen inwendig beglückt, um dann in Gewissheit bevorstehender unsäglicher Durchtönung und Durchstrahlung emporzusteigen. Dass etwas Großes im Beginn steht, dafür sprechen die links unten und rechts oben schräg aufwärts gerichteten Tuben und Prismen voll kaum widerstehlicher Dynamik, wiewohl man spürt, dass auch hier wieder die zur linken hereinragenden Kolben mitsamt dem Widerhaken und der Kugel alles in strengem Schwarz widerspruchslos ihre Lenkerfunktion ausüben können. Hoch oben rollt eine dunkle, wenn auch keineswegs ganz lichtlose Kugel über eine aufdonnernde Wogenbrückenbahn, deren Inneres zur Linken schwarz-violett zum Vorschein kommt. Ist der, wie aus kosmischen Klavieren und Orgeln hervorspringende Bass der Kugel, das Zeichen, dass nun das cherubinische Hochamt anhebe, die magische Musik des göttlichen Wortes, angestimmt von Engelshierarchien, welche himmlisches Tonwerkzeug und rollende Sphären begleiten, ein Jubilate der Unendlichkeit? Die Zeit scheint überbrückt. Auf einmal bricht aus der stillen Feier dieses Bildes im majestätischen Klängen Allharmonie mit der Spannkraft eines schöpferischen Weltenfrühlings. Auch ein solches Werk darf nicht weiter aufgefaltet werden. Es ist besser, wenn seine urgotischen Schwünge Lichtbrücken zum entzückten Herzkristall herüberbiegen, wenn seine Klangschauer ihn balsamisch erfrischen und wenn sich das Auge am Frieden der Seele freut, der dem Betrachter durch göttliche Magie bereitet wird.